Das ist der erste Satz des Nanna-Septetts, des 11. Divertimentos von Mozart. Und gehört haben Sie da Solisten des Lucerne Festival Orchestras. Das ist eine Konzertaufnahme, die beim Lucerne Festival im August 2020 entstanden ist. So, das war 2020. Nächste Woche jetzt startet die diesjährige Saison dort in Luzern. Und das ist die erste des neuen Intendanten, Sebastian Nordmann. Der war 16 Jahre lang Intendant hier in Berlin am Konzerthaus am Gendarmenmarkt, hat sehr viel bewegt in dieser Zeit, das Haus sehr vorangebracht. Dass Joanna Malwitz dort heute Chefdirigentin ist zum Beispiel, das ist auf sein Engagement zurückzuführen. Seit Januar also ist Sebastian Nordmann jetzt beim Lucerne Festival und ich hatte schon im Juni hier auf Radio 3 Gelegenheit, mit ihm darüber zu sprechen. Da war er in der heißen Phase der Festivalvorbereitungen. Ganz lustig am Rande, bei der Terminvereinbarung hieß es im Vorfeld, nee, da kann Herr Nordmann nicht, der ist ja im Ausland. Und dann stellte sich heraus, ja, der ist im Ausland, nämlich hier in Berlin. Da zeigt sich mal wieder, was Ausland ist. Das ist immer auch eine Frage der Perspektive. Da habe ich ihn zuerst gefragt, nach den Monaten, die er jetzt schon in Luzern ist, ist da Berlin tatsächlich jetzt schon Ausland für ihn?
Nein, ich fühle mich schon sehr noch hier zu Hause. Ich meine, 16 Jahre Konzerthauszeit. Ich habe hier studiert, mein erster Job war hier. So viel erlebt, auch die Kinder sind hier groß geworden, in den Schulen gewesen. Also ich glaube, das bleibt immer irgendwo auch ein Stück Heimat.
Das heißt, Sie haben auch noch nicht alle Verbindungen gehabt, vermutlich auch nicht die kulturellen, oder?
Nein, also sowieso nicht, weil zum Beispiel das Konzerthausorchester mit Joanna Malwitz wird kommen, die Berliner Philharmoniker mit Kirill Petrenko, die werden alle zum Lucerne Festival kommen. Insofern ist man sowieso in Kontakt. Dann Matthias Schulz ist jetzt an der Oper in Zürich als Intendant, vorher hier an der Staatsoper in Berlin. Also man hat den Kontakt und das Netzwerk weiterhin.
Luzern ist nicht Berlin, das ist ganz klar. Während in Berlin ja mehr und mehr die Gelder gestrichen werden, für Kultur gekürzt oder ganz gestrichen, da ist sehr viel mehr Geld da und wird eben auch investiert in Kultur, in Kunst, in Musik. Ich stelle mir vor, das ist für Sie wahrscheinlich ein Fest gewesen nach den Knauserjahren hier in Berlin, aber sehen Sie es vielleicht auch manchmal mit so einem weinenden Auge mit Blick auf Berlin und denken, wie ungleich diese Wertschätzung doch ist für Kunst und Kultur, Berlin, Schweiz?
Ist ein wichtiger Punkt, glaube ich. Das muss man einmal auseinandernehmen, um es zu verstehen. Das Lucerne Festival ist rein privat finanziert, zu 90%. Das heißt, eigentlich ist es ja schwieriger. Das heißt, man muss auf alle Unternehmen zugehen, das Fundraising, die Freunde betreuen. Und ich glaube, grundsätzlich ist es eigentlich schwieriger, weil man mehr Zeit damit verbringt. Hier ist es eher ein subventionierter Betrieb gewesen am Konzerthaus Berlin. Aber der große Unterschied ist, als ich jetzt die Unternehmer oder Freunde und Förderer dort auch kennengelernt habe, überwog immer so ein gewisser Stolz, das Lucerne Festival auch fördern zu dürfen. Und nicht zu müssen oder dass man die Hand aufhält und sagt, bitte unterstützen Sie uns, sondern das ist eine Einheit. Also die verstehen sich, diese Förderer, auch als Gastgeber und außer auch die Stadt und der Kanton Luzern sind sehr, sehr stolz auf dieses Lucerne Festival. Und das habe ich teilweise hier in Berlin vermisst, wenn man Jahr für Jahr kämpfen musste, wenn man mit den Politikern eigentlich immer nur über das Geldkürzen reden musste und eigentlich nicht diesen Moment des Stolzes hatte, die weltweite Kulturmetropole zu sein. Das fehlt mir immer manchmal.
Aber woran liegt es denn eigentlich? Wir haben ja hier einfach die tollsten Orchester der Welt und nichts weniger, als man in der Schweiz hat.
Ja. Ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, also wenn man außerhalb Berlins ist, ist jeder stolz auf die Stadt Berlin als Kulturmetropole und in der Stadt wird gequengelt. Vielleicht kann man da irgendwann langfristig mal wieder etwas ändern. Ich muss schon sagen, dass ich die Zeit unter dem Klaus Wowereit und André Schmitz auch als toll empfunden habe in Bezug auf die Wertschätzung der Kultur. Das hatte damals schon ein bisschen anderes Gewicht. Es war auch direkt beim Regierenden aufgehängt, deren schützende Hand oftmals auch drüber hielt. Diese Wertschätzung suche ich eigentlich jetzt wieder und ich höre natürlich von meinem Intendantenkollegen hier in Berlin, es geht jedes Jahr wieder weiter runter mit den Subventionierungen und Kürzungen und Schwierigkeiten. Vielleicht noch den letzten Satz, wo sind die privaten Förderer, die dann einspringen? So leicht ist das nicht. In der Schweiz gibt es die auch historisch gewachsen, in Amerika auch. In Berlin war man froh, wenn man eben irgendwo jemand mit 1000 Euro überzeugen konnte mitzumachen.
Ja, aber ich finde, das ist wirklich ein schöner Perspektivwechsel zu sagen, ich darf fördern, ich darf Teil des Ganzen sein und mit meinen Finanzen dazu beitragen, dass das gemacht wird. Nun ist aber auch in Luzern nicht jeder Krösus. Wie geht's Ihnen da? Müssen Sie dort dennoch auch in der reichen Schweiz niedrigschwelligere Angebote machen? Müssten manche vielleicht für etwas weniger Geld dort das Festival besuchen dürfen?
Also wir haben jetzt zwei Initiativen auch gestartet, weil es ja doch immer auch um die Heranführung der nächsten Generationen geht. Bei uns kann man auch zu den Berliner Philharmonikern, Wiener Philharmonikern, Konzertgebäude Amsterdam, Metropolitan Opera, all diese großen Orchester, die kommen, zu denen man kann man als Jugendlicher bis 18 Jahre in Begleitung mit den Eltern für 10 Franken reingehen.
Das ist wirklich erschwinglich.
Das ist wirklich gut und das ist eine Investition in die Zukunft und dafür findet man auch wiederum Stiftungen und Förderer, die einen da unterstützen. Dann haben wir eine Fankurve gegründet, das ist die Orgelempore. Die Idee habe ich mir aus dem Konzerthaus Berlin mitgenommen. Und zwar, als die Johanna Malwitz im Konzerthaus Berlin anfing, haben sich absichtlich viele auf die Orgelempore gesetzt, weil sie die Dirigentin von vorne erleben wollten. Und das war wie so eine eigene Fankurve. Und diese Idee habe ich eigentlich dann in Luzern jetzt aktiviert, umgesetzt. Und dort kann man jetzt eben auch wie so ein kleines Abo für 4 Konzerte eben für 4 mal 50 Franken, 200 Franken, dann eben in die großen Konzerte gehen.
Und das ist nicht das einzige Format, was Sie mitgenommen haben. Das Mittendrin, was man hier aus dem Konzerthaus kennt, das haben Sie auch mitgenommen nach Luzern?
Unbedingt. Mittendrin ist ein Format. Auch mit Johanna Malwitz versuche ich mehr und mehr auch für die Zukunft noch verschiedene Formate dort auch vorzustellen. Ich glaube, das kommt alles daher, dass ich damals Leonard Bernstein im Schleswig-Holstein Musikfestival erlebt habe, wie er es geschafft hat, Menschen an die klassische Musik heranzuführen, Stücke vermitteln, hat, offene Proben gemacht hat. Und ich glaube, diesen Spirit, dem haben viele Dirigenten, Simon Rattle, Johanna Malwitz, Ivan Fischer, und gerade die würde ich gerne auch einladen in der Kombination zwischen echter Qualität und trotzdem gleichzeitig auch einer Vermittlungsbegeisterung.
Stichwort Amerika. Sie machen tatsächlich einen Schwerpunkt, einen US-amerikanischen Schwerpunkt jetzt in Luzern zu Zeiten von Trump. Warum?
Die Geschichte muss man dazu erzählen. Als ich 2023 anfing, mir ein Programm auszudenken, saß ich mit dem Chefdirigenten des Luzern Festival Orchestras zusammen, Ricardo Chailly. Und wir haben gesagt, nach diesen Schwerpunkten von Rachmaninow und Mahler, auch aus der Abbado-Zeit, wollen wir jetzt mal öffnen, auch nach Amerika gucken. Und dann habe ich eigentlich dann erst festgestellt, 1776, 250 Jahre amerikanische Unabhängigkeit plus 25 Jahre 9/11. Und habe mir dann überlegt, das ist eigentlich sehr schön, auch aus meiner Begeisterung heraus Gatekeeper sozusagen zu sein, was klassische Musik denn heutzutage heißt. Also wer darf denn auftreten in einem Konzerthaus? Und das hat man in Berlin ja immer schon auch gemacht, sozusagen genreoffener gestaltet. Und diese Begeisterung eigentlich, eine klassische Musik wieder offener zu gestalten, ohne die Qualität zu verlieren an der Komposition, die habe ich in dieser amerikanischen Musikgeschichte gesehen und die feiern wir. Nun kann man sagen, was hat Trump mit einem Komponisten wie Gershwin zu tun? Mir geht es eigentlich eher darum, dass die Künstler, die wir einladen, Hillary Hahn, Metropolitan Opera, Pittsburgh und so weiter, die sind ja alle nicht durch Trump finanziert oder durch eine Regierung. Und es interessiert ehrlich gesagt auch gar nicht, was ein Nordmann als Intendant über einen Trump denkt, sondern mir geht es vielmehr darum, dass die Künstler hierher kommen, wir eine Plattform bilden, Brücken bilden und eben die Chance diesen Künstlern geben, auch über ihre Situation zu sprechen.
American Dreams, Mehrzahl.
Genau. Es ging mir sehr stark bei den Dreams natürlich um das S. Das heißt ja eigentlich American Dream und hat dann eher mit einer Wirtschaftsgeschichte vom Tellerwäscher zum Millionär zu tun. Um die geht es mir nicht. Mir geht es um klar diese Träume der Komponisten und Musiker zu zeigen in Amerika des 20. Jahrhunderts, die einfach ihren Stil durchsetzen konnten und durften. Und ich glaube, das ist heutzutage insgesamt ein Wunsch von mir, dass eigentlich Komponisten und Musiker sich frei entwickeln und gestalten dürfen und politisch nicht irgendwo eingeengt werden.
Sie haben auch einen Artist Étoile. Das ist Augustin Hadelich, der Geiger. Was macht er als Artist Étoile?
Also letztendlich der normale Begriff, den man kennt, ist vielleicht der Artist in Residence. Und ich habe ihn eingeladen, weil ich ihn sehr spannend fand zu dem Thema American Dreams. Er ist in Europa geboren, lebt aber in Amerika, hat beide Staatsbürgerschaften. Und es liegt aber ganz klar auch darin begründet, dass ich ihn einfach als einen der tollsten Geiger zur Zeit finde. Er ist einfach dieser Klang, man hört ihn eben. Also wenn ich das höre, irgendwo eine Aufnahme, man hört seinen Ton raus. Er ist eine Mischung aus einer, ja eigentlich aus dem letzten Jahrhundert, einer Vibrato-Kunst auch sozusagen, eines tiefen, erdigen Tons und gleichzeitig einer brillanten Technik. Und er ist einfach ein toller Mensch. Und er macht bei uns zum Beispiel auch eine amerikanische Fiddle Night. Das heißt cool. Eben auch die Volksmusik, Bluegrass bringt er mit. Also er ist ein ganz toller Mensch und Künstler.
Augustin Hartelich macht in Luzern beim Festival dieses Jahr eine amerikanische Fiddle Night. Das klingt dann so, was Sie gerade gehört haben. Das war er hier mit dem Wild Fiddlers Rack von Howard Wilson Forrester. Sie hören ein Gespräch, das ich im Juni mit Sebastian Nordmann hier auf Radio 3 geführt habe, langjähriger Intendant vom Konzerthaus hier in Berlin, seit Anfang des Jahres Intendant beim Luzern Festival. Das bedeutet, dass es jetzt, nächste Woche geht es ja los, die erste Festivalausgabe dort, die seine Handschrift trägt. Was ist denn für ihn der Ankerpunkt dieses Festivals? Ist das die Schweiz, Luzern, die Lage, das Programm oder das Festivalorchester vielleicht?
Also ich würde sagen, das, was ich als allererstes kannte davon, das wird wahrscheinlich 15, 20 Jahre her sein, war das Orchester mit Abbado. Das hat ja nun damals eingeschlagen, dass Abbado in Luzern ein eigenes Orchester gegründet hat. Das war, würde ich sagen, der erste Punkt. Der zweite war dann, dass ich Luzern besucht habe und dieses unfassbare Jean Nouvel-Gebäude am Vierwaldstätter See gesehen habe. Also atemberaubend allein visuell, und dann gehst du rein und erlebst diesen Klang in dem Saal, 1800 Plätze, und eigentlich jeder Dirigent, jeder Solist, jedes Orchester möchte wiederkommen, weil dieser Saal zu den besten der Welt gehört. Insofern würde ich sagen, ist als zweites der Saal der Grund gewesen. Und dann, als ich mir persönlich das auch überlegt hatte, ich habe neulich mal gelacht, ein Freund von mir besuchte Luzern und sagte, na Sebastian, du hast ja mit dem Pilatus, dem Hausberg, das Berghain sozusagen Berlins. Also das stimmt so ein bisschen, man hat dort die Natur sehr nah. Also es sind alles 3000er Berge, man hat diesen schönen Vierwaldstätter See. Ich glaube, wer das nicht sieht und auch liebt, der hat es dann vielleicht nicht so gerne dort. Ich liebe das sehr, und trotzdem reise ich natürlich weltweit zu den Metropolen und anderen Konzertsälen.
Wenn Sie hier in Berlin, bevor Sie weggegangen sind, gesagt haben, ich gehe dann mal in die Schweiz nach Luzern, da haben Sie bestimmt von Freunden, Bekannten ganz oft gehört, oh boah, ist das schön, Mensch, da war ich einmal, oder ich kenne es nur von Fotos, aber verdammt schön, verdammt schön. Wenn Sie in Luzern angekommen sind und gesagt haben, ich komme jetzt gerade nach 16 Jahren Intendant Konzerthaus aus Berlin, gab es da auch manchmal ein bisschen Ehrfurcht, sowas wie, Philharmonie, tollstes Konzerthaus der Welt oder so? Wie viel Ehrfurcht gibt es da?
Also ich glaube, die Anerkennung weltweit für Berlin ist unglaublich, dass man 7 Orchester hat, 3 Opern oder 4 Opern sogar, mit der Neuköllner auch noch dazu, die ganze freie Szene, aber auch eben das Genre übergreifend, die ganzen Museenlandschaften. Ich glaube, jeder Schweizer guckt schon auch nach Berlin und sagt, da muss ich mal wieder hin. Und gleichzeitig ist es ganz toll, was Luzern selbst für eine Kulturszene hat. Und natürlich auch nur 40 Minuten entfernt Zürich vor der Haustür hat. Dort gibt es eine tolle Oper, die Tonhalle. Also man hat beides dort sehr stark, die Natur und die Kultur.
Vom Konzerthaus, an dem ja fast jeden Abend ein Konzert zu erleben ist, zu einem Festival, wo das ganze Jahr lang an einem Programm für eigentlich nur wenige Tage gearbeitet wird. Das ist schon ein Unterschied. Für Sie ist es jetzt nicht so ganz neu. Sie haben ja schon für Festivals schon vor dem Konzerthaus gearbeitet und sagen auch, Sie sind ein Kind der Festivalkultur. Was kann ein Festival, was ein Konzerthaus nicht kann?
Eigentlich habe ich am Konzerthaus Berlin versucht, das beides zusammenzuführen. Wie Sie richtig gesagt haben, fühle ich mich als Kind dieser Festivalkultur. Ich habe meine erste Intendanz ja auch bei dem Festspiel Mecklenburg-Vorpommern dann gemacht. Und diese Idee, in einen 365-Tage-Betrieb, Abo-Betrieb, sozusagen horizontal ein Festival reinzusetzen. Wir haben die großen Hommage gemacht für die großen Künstler oder auch Länderfestivals. Und ich glaube, genauso nehme ich jetzt etwas mit von dieser Konzerthauskultur in ein Festival. Also beides kann sich gut ergänzen. Trotzdem, ein Festival kann immer ein Feiercharakter mit sich bringen, ein Fest zu feiern. Ich finde, das steckt eben in diesem Namen auch drin und man erlebt das auch, wenn die Menschen dann zum Apero, nennt sich das da eher so schön, nicht? Also vor dem Konzert, man kommt nicht 7:50, sondern man kommt 2 Stunden vorher und man sitzt erstmal am See, man trinkt schon mal etwas, dann erlebt man das Konzert, die Pause ist dort länger. Und nach dem Konzert verweilen die Gäste auch noch da. Es ist mehr dieses, man feiert wirklich ein Konzerterlebnis. Man bekommt auch meistens mehr Kontakt noch mit den Künstlern hin. Es gibt meistens irgendwo noch einen Empfang. Also diese Art Kultur genieße ich schon sehr, dass man nicht nur in ein Konzert geht.
Auf welchen Moment in dieser ersten Festival-Ausgabe freuen Sie sich am meisten, Herr Nordmann?
Ja, das ist eine unglaubliche Aufregung, nicht? Also das ist jetzt, man hat dieses Festival konzipiert 2,5 Jahre lang und jetzt geht's los. Und ich glaube, die einerseits sehr spannende, relevante Diskussion um das Thema American Dreams als Motto und gleichzeitig dann aber auch zu erleben, wie funktionieren die neuen Formate. Johanna Malwitz mit dem Konzerthausorchester, mit Hanses 9. Symphonie.
Das ist ja auch ein Programm, ne?
Ein Riesenprogramm. Ich glaube, auch die ganze Academy für zeitgenössische Musik, der Jörg Wiedmann ist jetzt ja der Nachfolger von Wolfgang Riem als Academy-Leiter. Da kommen 120 junge Musiker aus über 20 Nationen zusammen und konzentrieren sich halt nur auf zeitgenössische Musik. Wir machen Tutu Guri von Wolfgang Riem. Das geht übrigens auf Tournee dann auch hier zum Musikfest nach Berlin im September. Und diese zeitgenössische Musik ist auch immer wieder so spannend, am Puls der Zeit zu sein und zu erleben, Kompositionsaufträge, aber auch diese jungen Musiker, die leben übrigens bei Schweizer Familien, die sind nicht im Hotel. Das heißt eben auch der Austausch mit der Schweiz ist, finde ich, auch einen wunderbaren Moment.
Das heißt, für die wird sowieso sehr, sehr aufregend werden und jeder Moment in diesem Jahr Luzern Festival wird ein besonderer Moment sein. Ganz herzlichen Dank fürs Kommen, fürs Gespräch, Herr Nordmann.
Danke. Vielen Dank und kommen Sie alle nach Luzern, ein wunderschöner Ort.
Ja, das ist es zweifellos. Tun Sie das, es lohnt sich sehr. Das war unser Blick über den Tellerrand in Richtung Schweiz hier auf Radio 3 mit Sebastian Nordmann, langjähriger Intendant vom Konzerthaus hier in Berlin, seit Anfang des Jahres Intendant des Luzern Festivals, dieses großen internationalen Orchesterfestivals. Über 120 Veranstaltungen sind angekündigt. Ende nächste Woche wird es eröffnet. Eröffnungskonzert 14. August mit dem Luzern Festival Orchestra unter Ricardo Chailly, das ist der Chefdirigent, mit Gershwin und Charles Ives. Das diesjährige Motto des Festivals, das haben Sie gehört, das ist American Dreams.